Eigentlich hätte heute Pfarrer Nikolaus hier stehen sollen, aber der hat mich am Donnerstag angerufen und gesagt, dass er krank sei und gefragt, ob ich nicht heute die Predigt halten könnte. Und als ich dann gesehen habe, dass planmäßig so ein Text aus der Offenbarung dran ist, habe ich erst gedacht, auf gar keinen Fall predige ich spontan über einen Text aus der Offenbarung. Also für mich ist das Buch der Offenbarung, wer es nicht kennt, das unverständlichste Buch im Neuen Testament. Und ich gebe zu, ich hab da wirklich Respekt vor, diese Texte zu deuten. Aber dann habe ich mir den Abschnitt einfach mal durchgelesen und irgendwie hat er mich dann so angesprochen, dass ich gedacht habe, warum eigentlich nicht? Na klar, ich werde in der kurzen Zeit sicher jetzt nicht alle historischen und geistlichen Zusammenhänge dieses Abschnitts erfassen. Aber vielleicht ist es auch gar nicht verkehrt, diesen Text auch einfach mal für sich stehen zu lassen und zumindest so weit zu betrachten, wie es mir, wie es uns eben möglich ist. Und deswegen steigen wir auch direkt ein und ich lese aus Offenbarung 3, Vers 7 bis 13. Und wer sich wundert, was das für eine Übersetzung ist, das ist die Neue Genfer. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia, der, der heilig ist, dessen Wort wahr ist, und der den Schlüssel Davids hat. Wenn er aufschließt, kann niemand zuschließen, und wenn er zuschließt, kann niemand aufschließen. Der lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Ich werde sogar dafür sorgen, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Leute, die lügen, indem sie sich Juden nennen, obwohl sie gar keine wahren Juden sind. Sie sollen erkennen, wie sehr ich dich liebe. Weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde auch ich zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht. Jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Ich komme bald. Halte fest, was du hast. Lass dich von niemand um deinen Siegeskranz bringen. Den, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen. Und er wird seinen Platz für immer behalten. Und auf seine Stirn werde ich den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das von ihm aus dem Himmel herabkommen wird. Und meinen eigenen neuen Namen. Und wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Okay, zugegeben, da ist jede Menge Stoff dabei, der einen erstmal so ein bisschen überfordern kann, wo man auch nicht weiß, was bedeutet das eigentlich. Lassen wir das erstmal so stehen und kommen später darauf zurück. Was mich beim ersten Lesen sehr angesprochen hat, war der Abschnitt, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich wirklich immer nach Gottes Wort gerichtet und mich unerschrocken zu seinem Namen bekannt habe. Oder besser gesagt, eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das nicht immer getan habe. Aber zumindest haben diese Worte in mir nachgeklungen, weil das eigentlich mein Wunsch ist. Ich wünsche mir, dass das über meinem Leben stehen kann. Wo ich mich aber auf jeden Fall wiedergefunden habe, war diese Aussage mit dieser kleinen Kraft. Also gerade in der letzten Woche konnte ich mich damit sehr gut identifizieren. Am Dienstag habe ich die Nachricht bekommen, dass die Person, die am Freitag bei uns in der Jugend das Thema gehalten hätte, dass sie krank ist. Und natürlich hatte ich so schnell keinen Ersatz. Am Tag drauf schreibt mir der Techniker, der sich dann um die Technik an demselben Abend gekümmert hätte, dass auch er krank ist und am Freitag nicht kommen kann. Und dann ruft mich am Donnerstag noch Pfarrer Nikolaus an, dass er für den Gottesdienst auch ausfällt für die Predigt. Und da habe ich mich wirklich plötzlich sehr, sehr klein mit meiner Kraft gefühlt. Keine Ahnung, wie es dir gerade mit deiner Kraft geht. Und ich glaube, dass viele von uns sich in der letzten Zeit mit ihrer Kraft ziemlich klein fühlen. Vielleicht die körperliche Kraft, vielleicht auch irgendwie so die psychische Kraft. Und da sind so diese Fragen wie, was kann ich denn bei dem ganzen Chaos tun, um irgendwie da was zu bewirken? Kann ich überhaupt was tun? Und vielleicht sind wir auch so in den letzten 21 Monaten so kontinuierlich auf so eine gewisse Ohnmacht und Lethargie auch konditioniert worden. Doch dann steht da diese Aussage, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Das heißt, da ist ein Gott, der weiß darum, wie es mir geht, wie und warum ich so lebe, wie ich lebe, und der das sieht, was ich tue. Er sieht nicht nur das Wie, sondern auch das Warum. Nicht nur das Ob, sondern auch das Wozu. Und das hat mich berührt und vielleicht ist das ja auch irgendwie gerade tröstlich für dich. Jetzt aber mal zurück zum Text. Geht es eigentlich so? Also geht es überhaupt darum? Geht es hier um mich? Und da muss man ganz klar sagen, nein, also dieser Text ist nicht an mich geschrieben. Er ist nicht mal an eine einzelne Person geschrieben, sondern an den Engel beziehungsweise die Gemeinde in Philadelphia. Und damit ist jetzt nicht das Philadelphia in den Vereinigten Staaten von Amerika gemeint, sondern das Philadelphia im Westen der heutigen Türkei. Und heute befindet sich an dieser Stelle, wo diese Stadt war, die Stadt Alesihir. Vielleicht war jemand schon da und weiß, wie man es richtig ausspricht, aber egal. Darf man dann diesen einen Gedanken aus diesem Text einfach so isoliert von den anderen rausgreifen und auf sich beziehen? Ich glaube schon. Also ja, ich denke schon. Und ganz ehrlich, mir tut es gut, immer wieder die Bibel zu lesen und irgendwie zu spüren, hier an dieser Stelle, auch wenn ich gar nicht der Adressat bin, spricht Gott gerade irgendwie persönlich zu mir, auch wenn ich nicht der ursprüngliche Adressat bin. Und im Übrigen ist es auch gar nicht so leicht zu erkennen, wer hier eigentlich dieser Adressat ist, trotz dieser geografischen Angabe. Das ist gar nicht so klar. Ist ja schließlich die Offenbarung. Ja, wir können... was? Ja, genau. Es ist vollkommen richtig. Natürlich, es gab diese Stadt in Kleinasien, aber im Buch der Offenbarung wird so viel mit Symboliken und Bildern gearbeitet, dass ich mir zumindest nie so ganz sicher bin, was ist jetzt eigentlich gerade gemeint. Es gibt Prediger, die sind sich immer ganz sicher, was das gerade zu bedeuten hat. Viele Theologen sind sich da nicht ganz so sicher und ich auch nicht. Aber vielleicht so ein bisschen zum Kontext. Was ist das eigentlich für ein Text, den wir gerade anschauen? Das Buch der Offenbarung beginnt damit, dass Johannes, das ist der Autor dieses Buches, eine Erscheinung hat. Und er sieht Jesus, also nicht den Mensch Jesus, sondern den Jesus in seiner Herrlichkeit im Himmel. Und dieser Jesus gibt den Auftrag, an 7 Gemeinden Briefe zu schreiben. Und in diesen Briefen sagt Jesus jeder Gemeinde, wie er sie sieht. Er sagt, was er an ihnen lobt, er sagt, was er kritisiert. Und immer geht es um Herausforderungen, also um Bewährungsproben, was ja auch unser Titel für heute ist, durch die die Gemeinde zu gehen haben. Und erstaunlicherweise kommen die Gemeinden, die gerade durch vermeintlich schwere Zeiten gehen, die verfolgt werden, die arm oder schwach sind, ein positives Zeugnis ausgestellt. Während die Gemeinden, denen es scheinbar gut zu gehen scheint, die so ihren Laden gewuppt bekommen, die kriegen neben manchem Lob doch so einiges auch an Kritik ab. Einige Kommentatoren der Bibel deuten diese Briefe aus der Offenbarung als Botschaften an die gesamte christliche Gemeinde durch die Kirchengeschichte hindurch. Also was eigentlich geografisch getrennt ist, ist eigentlich zeitlich voneinander abgegrenzt. Und jede Gemeinde repräsentiert demnach so eine Epoche in der Kirchengeschichte. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Manches klingt plausibel, manches auch nicht. Zumindest sind diese Ausleger der Meinung, dass wir die Zeit der Philadelphia-Gemeinde schon hinter uns gelassen haben. Aber selbst wenn das stimmt, dann wäre dieser Text eben so zu lesen, wie wir auch prophetische Texte aus dem Alten Testament lesen. Dann sind wir eben nicht die direkten Adressaten, aber wir können darin trotzdem erkennen, wie Jesus ist und was er tut, was ihm gefällt, was ihm nicht gefällt, was er den Menschen zu sagen hat und welche Zusagen er zu machen hat. Und wir können erst mal festhalten, Jesus weiß genau, was gerade abgeht. Nicht nur der Gemeinde in Philadelphia sagt er nämlich, dass er genau sieht, wie es ihnen geht, wie sie leben und was sie tun. Und ich bin mir sicher, das gilt auch für Großgraber. Der Gemeinde in Philadelphia sagt er darüber hinaus explizit, dass er ihnen eine Türe geöffnet hat, die niemand zuschließen kann, außer er selbst. Eine geöffnete Tür ist im Neuen Testament immer so ein Bild für Möglichkeiten, die Botschaft von Jesus weiterzugeben. Das ist im Übrigen der zentrale Auftrag der Gemeinde überhaupt, Jesus zu verkünden. Und Jesus hat diesen Auftrag erteilt, die Gemeinde führt ihn aus, aber Jesus selbst öffnet die Tür dafür, niemand sonst. Und noch krasser, es kann auch niemand anders als er diese Türe wieder schließen. Das heißt, wir können unseren Auftrag als Gemeinde nur erfüllen, wenn Jesus uns dazu Möglichkeiten eröffnet. Und wenn er Möglichkeiten dafür auftut, dann kann auch nichts diese Botschaft aufhalten. Dann ist diese Türe offen. Das ist das, was Jesus erstmal tut. Können wir uns anschauen, was lobt denn Jesus an dieser Gemeinde? Und ich habe drei Dinge gefunden. Das sind gleich Klopper. Ich sag's dir gleich vorweg. Ne? Erstens, sie hat sich nach seinem Wort gerichtet. Zweitens, sie hat sich unerschrocken zu seinem Namen bekannt. Und drittens, sie hat sich an die Aufforderung von Jesus gehalten, standhaft zu bleiben. Das klingt erstmal toll, aber was bedeutet das eigentlich? Ich denke, das ist ganz, ganz viel. Aber ich möchte auf eine Sache den Fokus legen, und zwar auf diesen zweiten Punkt. Da bin ich irgendwie hängen geblieben. Was heißt es, sich unerschrocken zu dem Namen von Jesus zu bekennen? Also dieses Wort unerschrocken und dieser Name von Jesus. Was heißt das für uns in dieser Zeit? Und weil heute der zweite Advent ist und weil wir ohnehin in dieser Zeit ganz besonders auch auf Jesus sehen, der wiederkommen wird, dann möchte ich uns heute mal den Namen von Jesus ein bisschen vor Augen malen. Jesus, das ist eine lateinische Form von dem hebräischen Namen Jeshua. Und Jeshua bedeutet Retter. Also sich zu diesem Namen zu bekennen bedeutet, Jesus als Retter zu verstehen. Retter von was? Und ich habe so drüber nachgedacht und ich glaube, je mehr ich Jesus kenne, Retter ist er ganz egal, in welchem Zusammenhang. Retter von unserer eigenen gedanklichen Abwärtsspirale. Retter von der Person, die wir nicht mehr sein möchten. Retter von Angst, Tod und unserer Trennung von Gott. Und ja, ganz konkret auch Retter von Corona und seinen Begleiterscheinungen. Wenn wir uns auch hier zum Namen von Jesus bekennen, dann setzen wir unsere Hoffnung zuallererst auf Jesus, den Retter. Ja, das bedeutet auch, wir setzen unsere Hoffnung zuerst auf ihn und nicht irgendwie auf Ärzte, Virologen, Politiker, Impfung oder sonst irgendwas. Nicht falsch verstehen. Nicht, dass Jesus nicht auch durch all das wirken kann, aber der Retter, der über all dem steht, zu dem wir uns bekennen, zu dem wir beten, auf den wir hoffen und von dem wir alles erwarten, ist und bleibt Jesus. Und so, wozu fordert Jesus die Gemeinde in Philadelphia auf? Er sagt, halte fest, was du hast. Lass dich von niemand um deinen Siegeskranz bringen. Das, was Jesus an der Gemeinde lobt, das, was sie leben, das ist auch gleichzeitig das, was so hart umkämpft ist. Und das Bild von dem Siegeskranz, das sie festhalten sollen, das ist ja schon irgendwie fast ein bisschen witzig. Also wenn man mal drüber nachdenkt, so ein Siegeskranz, den bekommt ja ein Sportler nach dem Wettkampf, wenn er siegreich war. Und wenn du in diesem Wettkampf siegreich warst, dann kann dir, und du deinen Pokal, deine Medaille oder eben deinen Siegeskranz bekommst, dann kann dir den auch keiner mehr nehmen. Natürlich kann dir die jemand wegnehmen, aber jeder weiß, den hat gewonnen. Ja? Also eigentlich kann der ja nicht genommen werden, wenn du ihn auch erstmal hast. Was bedeutet das? Wenn ich drüber nachdenke, dann glaube ich, dass es vielleicht so ist, dass der Wettkampf noch gar nicht vorbei ist. Zumindest sagt das auch die Bibel an anderer Stelle. Gerade ist es sogar richtig anstrengend, zumindest empfinde ich das so. Und wie kann Jesus da sagen, dass die Gemeinde den Siegeskranz festhalten soll, wenn der Kampf noch nicht vorbei ist? Dann hat sie ihn doch noch gar nicht. Und häufig fühlen wir uns vielleicht auch gerade gar nicht irgendwie wie die Gewinner. Genauso wenig wahrscheinlich wie die Gemeinde in Philadelphia mit ihrer kleinen Kraft. Und trotzdem sagt Jesus, hey, du bist dabei, das Rennen zu gewinnen, weil du dich auf mich verlässt. Und auch wenn es gerade nicht so aussieht, ich und ich allein bin der Retter. Und deshalb ist der Siegeskranz denen sicher, die sich auf mich verlassen. Also halt dich daran fest. Und dann stellt der Gemeinde in Aussicht, was sie erwarten wird. Und als erstes sagt er, dass Jünger aus der Synagoge des Satans kommen werden. Das ist schon mal komisch, ja. Sich vor der Gemeinde niederwerfen und anerkennen müssen, dass Jesus diese Gemeinde liebt. Das klingt erstmal ziemlich obskur. Ich weiß nicht, ob es sich hier so um Satanisten handelt, die dann irgendwie da zum Glauben kommen in dieser Gemeinde. Aber der Begriff, wenn wir schon bei Namensbedeutung sind, der Begriff Satan hat zunächst mal die Bedeutung Ankläger. Das ist also der, der alles und jeden madig und schlecht macht. Ich spreche nicht von sachlicher Kritik und auch prophetischem Reden, was sich ja auch die Gemeinden in diesem Kontext anhören müssen, sondern von den Stimmen um uns, die eigentlich gar keine Substanz haben und doch verachten und urteilen, auf die Gemeinde einprasseln. Und sie so an den Pranger stellen. Wie gesagt, ohne Substanz. Das muss man sehr, sehr gut prüfen, was ist. Und Jesus sagt hier, diese Stimmen werden verstummen und anerkennen müssen, dass Jesus sich zu dieser Gemeinde stellt. Das finde ich gut. Und das Zweite, was geschehen wird, Gott wird diese Gemeinde bewahren vor einer Zeit großer Versuchung. Es steht nicht da, dass diese Gemeinde von dieser Zeit gänzlich verschont bleibt, aber die Zusage ist da, Jesus wird sie bewahren. Auch hier wird sich das bewahrheiten, was diese Gemeinde mit aller ihrer kleinen Kraft festhält, nämlich dass Jesus ihr Retter ist. Und das Dritte, was angekündigt wird und was diesen Text auch zu so einem adventlichen Text macht, ist die Zusage von Jesus, der sagt, ich komme bald. Ja, diese spannungsgeladene Zeit, die diese Gemeinde mit ihrer kleinen Kraft aufzehrt, ist nicht das Ende. Jesus kommt, und zwar bald. Und das wünsche ich mir in letzter Zeit sehr. Wir stecken mittendrin in so einer Zeit großer Versuchungen und einer richtigen Bewährungsprobe. Schon eine ganze Weile. Und das Festhalten an unserer Hoffnung fällt manchmal ganz schön schwer. Aber das Wunderbare ist, viertens, wenn Jesus kommt, dann ist nicht einfach halt so alles vorbei, sondern er wird all denen, die den Siegeskranz festgehalten haben, die sich in ihrer kleinen Kraft ganz auf Jesus verlassen haben, zu, wieder ein Bild, Pfeilern in seinem Tempel machen. Ja, das ist ein Bild, denn ich habe mal nachgeguckt, in Gottes Ewigkeit wird es gar keinen physischen Tempel geben. Also, steht auch in der Offenbarung, im gleichen Buch. Aber das Bild von dem Pfeiler bedeutet, die am Anfang der Bewährungsprobe mit einer kleinen Kraft gestartet sind, ja, die in dieser Zeit keine großen Kräfte ausgehalten haben, aber dennoch nicht von Jesus und dem, was er gesagt hat, abgewichen sind, die daran festgehalten haben, die werden am Ende, die mit der kleinen Kraft, die werden zu tragenden Säulen. Die werden zu Menschen, die deshalb zu Recht den Namen dessen tragen, zu dem sie sich bekannt haben. Das ist eine starke Aussage. Gott verändert diese kleine Gemeinde, diese Gemeinde mit der kleinen Kraft, so jetzt haben wir es, und stellt ihnen in Aussicht, dass er aus ihnen Pfeiler in seinem Tempel machen wird, die standhaft sind. Das ist das, was Jesus dieser Gemeinde in Philadelphia sagt. Eine Gemeinde, von der wir sicher viel lernen können. Und uns gilt auf jeden Fall der letzte Satz des Abschnitts, wo es heißt, dass wir gut zuhören sollen, was Jesus den Gemeinden zu sagen hat. Denn dass er kommt, das steht außer Frage. Welchen Brief er uns schreibt, ist vielleicht schwierig. Aber er kommt, ohne Frage. Und das sollen wir auch in unserer Bewährungsprobe festhalten. Vielleicht erinnern wir uns dran, wenn wir an Heiligabend singen. Jesus, der Retter, ist da. Amen.